14. Kapitel, Nummer 8.
Thomas.
Bitte wiederholen, wie ihr es möchtet, ne? Also Wort für Wort und dann Absatz und dann ganzen Zeile. Thomas.
Tva.
Agyana.
Agyana.
Jam.
Vidhi.
Tamastva agyanajam vidhi.
Tamastva agyanajam vidhi.
Mohanam.
Sarva.
Dehinam. Mohanam sarva dehinam.
Pramada.
Alasya.
Nidrabhis.
Pramada alasya nidrabhis.
Tan.
Nibadnati.
Bharata.
Tan nibadnati Bharata. Tamastva jnanajam vidhi.
Mohanam sarva dehinam.
Pramadalasya nidrabhis. Tan nibadnati Bharata. Tamastva agyanajam vidhi.
Mohanam sarva dehinam.
Pramadalasya nidrabhis. Tan nibadnati Bharata. Tamastva agyanajam vidhi.
Mohanam sarva dehinam.
Pramadalasya nidrabhis. Tan nibadnati Bharata. Jetzt kommt die Wort für Wort Bedeutung, Übersetzung. Tamaha, die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Tu, aber. Agyanajam, durch Unwissenheit hervorgebracht. Vidhi, wisse. Mohanam, die Täuschung. Sarvadehinam, aller verkörperten Wesen. Pramada, mit Verrücktheit. Alasya, Trägheit. Nidrabhi, Unschlaf. Tat, das. Nibadnati, bindet. Bharata, o Nachkomme Bharatas. Übersetzung. O Nachkomme Bharatas, wisse, dass die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung aller verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweise, Verrücktheit, Trägheit und Schlaf, bindet die bedingte Seele. Möchte jemand das, die Übersetzung nochmal wiederholen?
Wonach komme Bharatas? Wisset es die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung der verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweise, Verrücktheit, Trägheit und Schlaf, finden die bedingte Seele.
Erleuchtung. In diesem Vers ist der besondere Gebrauch des Wortes Du sehr bemerkenswert. Es bedeutet darauf hin, dass die Erscheinungsweise der Unwissenheit eine sehr absonderliche Eigenschaft der verkörperten Seele ist. Die Erscheinungsweise der Unwissenheit ist genau das Gegenteil der Erscheinungsweise der Tugend. In der Erscheinungsweise der Tugend kann man durch die Entwicklung von Wissen verstehen, was ist. Doch die Erscheinungsweise der Unwissenheit ist das genaue Gegenteil. Jeder, der unter dem Bann der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht, wird verrückt. Und ein Verrückter kann nicht verstehen, was ist. Anstatt Fortschritt zu machen, macht man Rückschritt. Die Definition der Erscheinungsweise der Unwissenheit findet man in den vedischen Schriften. Das ist ein Zitat aus den Upanishad. Was du jatatmya gyana varukum viparjaya gyana janakam tamaha. Übersetzung. Im Banne der Unwissenheit kann man die Dinge nicht so verstehen, wie sie sind. Zum Beispiel kann jeder verstehen, dass sein Großvater gestorben ist und dass er daher ebenfalls sterben will. Der Mensch ist sterblich. Die Kinder, die man zeugt, werden ebenfalls sterben. Der Tod ist also eine unumstößliche Tatsache. Dennoch häufen die Menschen wie verrückt Geld an und arbeiten Tag und Nacht sehr hart, ohne sich um die ewige Seele zu kümmern. Das ist Verrücktheit. In ihrer Verrücktheit widerstrebt es ihnen, im spirituellen Wissen Fortschritt zu machen. Solche Menschen sind sehr träge. Wenn sie zu einer Veranstaltung eingeladen werden, bei der es um spirituelles Wissen geht, zeigen sie kein großes Interesse. Sie sind nicht einmal aktiv wie derjenige, der von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beherrscht wird. Und so ist es ein weiteres Merkmal von jemandem, der in der Erscheinungsweise der Unwissenheit versunken ist, dass er mehr schläft als nötig. 6 Stunden Schlaf sind ausreichend, doch ein Mensch in der Erscheinungsweise der Unwissenheit schläft pro Tag mindestens 10 oder 12 Stunden. Er macht immer einen niederschlagenden Eindruck und ist Rauschmittel und dem Schlaf verfallen. Dies sind die Merkmale eines Menschen, der durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit bedingt ist. Nochmal die Übersetzung. Wonach komme Bharatas? Wisse, dass die Erscheinungsweise der Dunkelheit, geboren aus Unwissenheit, die Täuschung aller verkörperten Lebewesen verursacht. Die Folgen dieser Erscheinungsweise, Verrücktheit, Trägheit und Schlaf, binden die bedingte Seele. Die Charakteristika sind ziemlich deutlich ausgedrückt. Also, aber auch wenn eine von diesen Eigenschaften irgendwie besitzt, ist es nicht so tragisch. Weil, wie gesagt, dieses Leben ist dafür gemeint, zum Entwickeln. Denn der Bhagavad Gita sagt, dass jeder eine Geburt ist, also eine verkörperte Seele, also eine Seele, die einen Körper gemäß dem Karma akzeptieren muss. Alle solche Lebewesen sind in Unwissenheit und Dualität, beziehungsweise Illusion und Dualität geboren. Ja, und daher, das ist natürlich unsere Aufgabe, Menschenaufgabe, uns von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit zu erheben durch richtiges Wissen. Also hier, was uns nach und nach oder was unser Bewusstsein erhebt, ist spirituelles Wissen. Manchmal denkt man, dass wenn man bestimmten Ritualen ausführt und bestimmten spirituellen Praxis und so weiter unternimmt, dass das ausreichend ist, das Bewusstsein zu erheben. Das ist aber hier ganz deutlich abgelehnt. Ohne transzendentales Wissen, ohne spirituelles Wissen, spirituelle Praxis und Ritualen haben keine richtige Basis. Dann kann man immer wieder zurückfallen, abweichen. Was uns an diesem Pfad des Entwicklung weiter bindet oder hält, ist die Überzeugung und Verwirklichung, dass es ist wohl möglich und es ist auch Sinn, dieses Leben uns zu erheben, also das Bewusstsein zu erheben. Und das ist nur möglich oder überzeugend, wenn wir tatsächlich diese Bewusstsein erhebende Erfahrung im Leben gemacht haben. Und woran kennt man das? Dass man nicht weiß, welche Handlungen soll man ausführen und welche Handlungen soll man nicht ausführen. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt. Durch diesen können wir uns einschätzen, ob wir das richtige Wissen bekommen haben, dieses Wissen dann in unsere Geist auseinandergesetzt und bearbeitet haben, dass wir das tatsächlich verstehen können. Und dann diese theoretische Verständnis in Tat umsetzen. Diese Schritte führt dahin, dass man, bevor irgendeine Handlung unternimmt, beginnt, dass man weiß genau oder mehr oder weniger, was die Konsequenz im Ergebnis sein würde. Und das ist das Einzige, was uns dann aufmerksam macht, dass diese Handlungen sollen wir nicht führen, weil das Ergebnis unmittelbar wird so sein. Wogegen diese Handlungen, auch wenn es etwas umständlicher ist, etwas mühsamer ist, trotzdem führt zu einem Ergebnis, die letztendlich mein Leben unterstützt, bereichert.
Ich habe eine Frage, und zwar, das heißt, alle sind auf der gleichen Ebene geboren in Unwissenheit.
Ja.
Aber das ist doch so, dass es doch Menschen gibt, die, oder sagen wir mal, manche schaffen das in ihrem Leben, so zu einer anderen Stufe der Erkenntnis zu kommen. Manche schaffen das nie, manche schaffen es spät, manche früh. Das heißt, es muss ja dann doch noch Sie müssen ja doch irgendwas auch mitbringen, oder was,
eigentlich,
was muss sie doch unterscheiden?
Das habe ich schon das angesprochen. Deswegen ist es Erziehung so wichtig. Erziehung. Das liegt alles in Erziehung. Mhm. Wenn ein Kind gute Erziehung bekommt, dann ist das Todsicher, dass er wird den Weg des Entwicklungs auswählen. Todsicher.
Also wenn er quasi aber wenn die Erziehung auch eine spirituelle Erziehung ist, oder?
Noch nicht. Also am Anfang, das Erziehung soll Charakterbildung sein. Mhm. Weil man soll, das sind zwei Faktoren. Ne? Spiritualität eigentlich kommt viel später. Man trägt sich diese Neigung zu Spiritualität, mag sein, die von vorheriges Leben schon mit eingebracht hat. Das kann sein. Aber auch dann, wenn keine gute Erziehung da ist, diese Spiritualität, das sich von vorheriges Leben schon gebracht hat. Was heißt Spiritualität? Keine richtige große Erkenntnisse oder Erleuchtung. Die sind in eine andere Kategorie. Menschen, die im vorheriges Leben schon erleuchtet waren und sind deswegen sind dann in diesem Leben nochmal geboren mit einer bestimmten Aufgabe beauftragt von Gott, die sind nicht in Illusion oder Unwissenheit geboren. Mhm. Aber sonst alle anderen, die in Unwissenheit geboren sind, nur durch eine richtige gut gelegte Fundament von Charakterbildung ermöglicht das diese Spiritualität, die immer wieder in Erinnerung kommt, darauf den Vorteil zu schließen, ne, aus dieser Erinnerung und Eindrücke von vorheriges Leben, was man in spirituelle Beschäftigung schon gemacht hat. Ne. Weil guter Charakter ist wie ein Behälter oder eine Basis, auf welche man kann den spirituelles Praxis aufbauen. Ja? Wenn man aber es nicht hat, dann fehlt jemand die Entschlossenheit, fehlt überhaupt die Nachhaltigkeit, fehlt auch die Überzeugung, dass das wirklich das richtige Weg ist. Alle diese Eigenschaften ist wichtig. Ja? Und wenn man keine solche gute Erziehung bekommen habe, dann muss man warten, bis man genügend Niederlage, Leid, Schmerz und so weiter im Leben erlebt hat, bevor man denkt, jetzt ist aber Schluss. Jetzt muss was anderes geben. Dann suchen sie nach.
Also das ist wieder eine Karma-Frage dann in dem Fall, oder? Dass man sagen kann, dass ich dann erst mein Karma, das vielleicht so schlecht war, also ich habe dann so viel Elend und so weiter, und dass ich das dann erschöpft, habe ich dann vielleicht doch die Chance, mal jemanden zu finden, also wo ich dann noch was
du meinst,
lernen kann im Leben.
Du
also,
meinst, die Erziehung ist karma-bezogen, oder was?
Ja, zum Beispiel. Also je nachdem, welche Eltern ich dann habe oder die Umstände, in die ich geboren bin.
Spielt natürlich eine sehr, sehr starke Rolle, sehr wichtige Rolle. Diese Karma auch.
Und das, ja. Dass man dann halt auch länger braucht. Also dass ich zwar vielleicht spirituelle Anlagen hätte, wenn ich jetzt gefördert werden würde, aber durch das Karma bin ich vielleicht bedeckt und brauche vielleicht 40 Jahre, bis ich dann mal vielleicht das Glück habe, jemanden zu finden, der mir weiterhilft.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Das ist auch teilweise auch Karma bezogen, würde ich auch sagen. Aber nicht nur, ne? Weil manchmal kann Dinge passieren im Leben, dass man plötzlich, ja, also letztendlich, wir müssen auch bedenken, dass das ganze Zweck des menschlichen Lebens ist letztendlich spirituelles Wissen und Liebe zu Gott zu entwickeln. Also weil nur in diesem menschliches Leben ist sowas möglich. In keiner anderen Lebensform ist das möglich. Und daher, es gibt immer die Chance, die Karma-Reaktion über hinaus, dass die materielle Natur und den Regeln, die diese materielle Natur verwaltet, die Gesetze, die wir in Natur sehen, sind alle dazu da, irgendwie die Menschen dazu bringen, etwas nachzudenken über die Wichtigkeit dieses Lebens. Ne? Es ist immer zum Beispiel Leid. Ja. Leid ist so eine wichtige Lehre, dass ohne Leid wird keiner für Spiritualität sich interessieren. Keiner. Man kann fragen, wieso kann man nicht, wenn man glücklich ist, nach Spiritualität suchen. Deswegen nicht, weil wenn man glücklich ist, dann ist so eine Leichtigkeit in das Geist und Leben, dass man ist wirklich zufrieden, möchte nicht. Aber deswegen ist Glück auf der materiellen Ebene auch zeitweilig. Denn das ist auch ein weiterer Anstoß. Also weder den Leid lässt uns nicht in Bequemlichkeit zu liegen, wie in Trägheit und Faulen sind. Also ich meine jetzt Geistige. Und Leid eben nicht. Deswegen ist Dualität nicht einfach eine willkürliche Gesetz, sage ich mal, oder Prinzip, die in den materiellen Welt herrscht. Ist nicht willkürlich da gegeben. Weil letztendlich, man muss verstehen, der Schöpfer hat nichts willkürlich, ohne zu wissen, was das Zweck ist für diese eine kleinste Grashalm. Das ist keine Ausversehen oder eine unwissende Kreation. Alles, was da ist in dieser Welt, ist genau das Richtige und das muss da sein. Und eigentlich alles lehrt uns. Der Gras lehrt uns auch. Wie lehrt uns den Gras? Was bringt den Grashalm uns bei, zum Beispiel? Es ist doch eigentlich unbedeutend. Erstmal gibt es genügend und man denkt gar nicht, man pflückt kein Gras, um den Haus zu verschönern. In Indien machen sie das. Aber warum? Man denkt Gras. Das wäre ein Sinn mit Gras.
Man kann es niedertreten und es richtet sich wieder auf.
Und was bedeutet das?
Das ist, ja, was bedeutet das?
Demut.
Nein, bedeutet nicht.
Flexibilität.
Demut.
Fassungsbereitschaft.
Ja.
Demut ohne Selbstwürde zu verlieren. Wenn du sagst, nur Demut, reicht nicht aus. Weil er steht wieder auf. Das bedeutet, es ist nicht nur demutig, dass er seine eigenen Würde verliert, ein Selbstbewusstsein verliert.
Und das ist doch, das Gras macht das doch nicht aus eigenem Willen und also das liegt doch einfach in der Beschaffenheit von Gras. Also
genau. Genauso in deiner Beschaffenheit, in deinem Geist, liegt es zur Entwicklung, aber du machst das nicht. Oder ich mache das nicht, oder Menschen machen das nicht. Das ist, liegt alles da. Das wird den Zweck.
Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dachte ich gerade. Also nochmal zu sehen, was ist Demut eigentlich? Also Demut heißt eben auch, wieder sich aufzurichten. Also eben nicht sich nieder, also nicht sich selber zu unterdrücken oder sich klein zu machen und klein zu bleiben vielleicht, oder? Kann man das so sagen? Also dass Demut durchaus auch eine Stärke ist und was Aufrechtes sein kann.
Ja, also Demut ist eine der, wichtigste und größte, sage ich mal, Eigenschaften. In den Veden finden wir eine Definition von Gott. Wer ist Gott? Wenn man fragt, Bhagavan ist das Wort Bhagavan. Und dieses Bhaga bedeutet Eigenschaften oder Opulenzen oder guten Eigenschaften, Besonderheiten. Das heißt Bhaga. Und Van ist der Besitzer. So, Bhagavan bedeutet, daher Gott bedeutet jemand, der diese Eigenschaften, das sind 6 Eigenschaften erwähnt worden, in der Fülle besitzt. Nur so eine Person kann als Bhagavan bezeichnet werden. Aishwarya heißt Reichtum. Besitz des Ganzen, weil er der Schöpfer ist. Zweite ist Macht. Dritte ist Schönheit. Vierte ist Ruhm. Fünfte ist Wissen. Und sechste ist Demut oder Entsagung. So, warum ist das Demut hier erwähnt worden oder Entsagung? Weil das ist so schwierig, die Unterschiede zu finden oder das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen das demütig zu sein, aber nicht gleichzeitig seine richtige Würde zu verlieren. Genau wie man kann auch gewisse Stolz haben für was man geschafft hat. Aber genau da ist auch ein ganz feiner Unterschied und Gleichgewicht oder Balance mit Stolz und Egoismus. Ich habe was geschaffen. Ich habe das gemacht und ich bin wirklich stolz, dass ich das gut gemacht habe. Aber das macht mich nicht unbedingt egoistisch. Ich bleibe trotzdem bescheiden. Genauso, man kann bescheiden und demütig sein oder soll sein, weil ohne diese Eigenschaften, warum ist das so wichtig, demütig zu sein? Warum ist das wichtig? Warum? Wofür brauchen wir Demut oder Bescheidenheit?
Um dienen zu können.
Bitte?
Um dienen zu können.
Gut, aber dienen kommt viel später. Ich meine, wenn du sagst dienen, wem zu dienen?
Gott.
Und warum?
Zu dienen ohne Erwartungen.
Das habe ich nicht gefragt. In welcher Art? Ich habe gesagt, warum dienen? Warum Gott? Du kannst doch dich selbst dienen.
Das fände ich persönlich als bessere Übung.
Gut.
Weil ich da kein direktes Feedback habe, so wie man das jetzt hätte, wenn man jetzt.
Aber hast du Gott gesehen?
Nee.
Wie kannst du jemanden dienen, den du gar nicht gesehen hast?
Gefühlsebene.
Aber Gefühle sind so willkürlich, so haltlos. Jetzt fühlst du dich ganz glücklich. In 2 Minuten, wer weiß was. Kann man auf eigene Gefühle eine gesamte Paradigma aufbauen, und zwar Gott zu dienen. Warum brauchen wir dann Demut?
Ich denke, Demut hat auch was mit Dankbarkeit zu tun.
Okay, also gut. Also ich finde, das ist eine ganz interessante Richtung. Dankbarkeit, okay?
Braucht man nicht erstmal Demut und vielleicht auch Dankbarkeit, um überhaupt an Gott glauben zu können oder sich auf den Weg zu machen, an Gott zu glauben? Weil wenn ich selber denke, ich bin toll, großartig und herrlich, warum soll ich dann an Gott glauben?
Gut, also wir sind sehr in der richtigen Richtung. Das bedeutet eigentlich, daher stellt sich das fest, dass ich bin hilfsbedürftig. Wenn wir das erkennen können, und das kann nur durch Demut zu diese zu erkennen, dass wir hilfsbedürftig sind. Das Gegenteil davon ist das Ego, ich brauche keine Hilfe. Ich brauche nicht. Ich brauche keinen Gott, ich brauche nicht. Ich komme alleine zurecht. Und Dankbarkeit finde ich auch eine sehr gute Anstoß. Das ist auch sich runterzustellen sozusagen. Man ist dankbar, wenn man was bekommt. Ne? Also wenn man was bekommt, wenn man was tatsächlich notwendig war, Hat er das geschafft aufzumachen?
Ja, ja. Ich weiß es noch nicht.
Und Ananda Chaitanya. Ananda Chaitanya?
Ja.
Komm hier. Lass den Hausbesitzerin bitte das regeln. Ich glaube, sie passt das besser.
Okay.
Weil sie sich selbst kennen kann.
Okay, ich schätze, er kommt rein.
So, Demut, also Dankbarkeit, dann wieder, es ist auch ein Teil des Demut. Dankbarkeit ist in Demut auch beinhaltet. Ja? Dankbar zu sein, für was man bekommt. Aber ohne Demut ist es nicht möglich, Wissen zu empfangen. Das ist wirklich die Eigenschaften, die man unbedingt braucht, um Wissen zu empfangen. Hier empfangen bedeutet nicht einfach hören, man hört, man liest, aber zu erkennen, dass dieses Wissen, die mich von meiner Gefangenschaft zu diesem materiellen Leben gefangen hat. Also, das Einzige, was mich befreien kann, ist transzendentales Wissen. Also absolutes Wissen, spirituelles Wissen. Und spirituelles oder transzendentales Wissen ist absolut unabhängig von jeglichen Bedingungen. Nur weil ich intelligent bin, kann ich das Wissen bekommen. Nein. Nur weil ich reich bin, kann ich dieses Wissen empfangen. Nein. Gibt es überhaupt keine Kriterien, um dieses Wissen zu richtig empfangen. Und dann kann man auch nicht sagen, dieses Wissen gehört mir. Weil in den materiellen Sinn zum Beispiel, man kann eine Doktorarbeit machen, eine These verteidigen, ne? Man verteidigt eine These in einer Doktorarbeit und keine andere darf das machen. Wenn du eine These abgegeben hast und das richtig verteidigt, dann den gleichen Thema ist es nicht möglich, wird nicht gestattet. Den gleichen Thema nochmal darüber zu schreiben. So, was bedeutet das? Besitztum von einem bestimmten Wissen. Es gehört mir. Diese These gehört mir. Keiner darf das. Aber mit transzendentales Wissen, es geht nicht. Man muss sich demütig runterstellen. Nur dann die verborgene Erläuterung in dieses Wissen, beinhaltet in dieses Wissen, wird sich offenbaren. Weil wenn man liest, einfach, der Körper ist vergänglich, die Seele ist ewig, man versteht sehr wenig darunter. Was bedeutet das? Wenn man das als allererste Mal das liest. Nach und nach macht einen Sinn. Tatsächlich. Mein Körper kann nicht meine wahre Identität sein. Es ist eine von meinen Identitäten. Aber die wahre Identität? Wenn das wahre Identität ist, wie ist es möglich, dass es wandelt? Dann ist meine Identität weg, weit umgemacht. Und außerdem, ich war ein kleines Baby. Und jetzt bin ich erwachsen. Und wo ist dieses Baby verschwunden? Kommt nicht mehr. Denn die Identität ist weg. Weil ich habe mit meiner Identität als eine 6-jähriges, 12-jähriges gehabt. In der Schule, Wolfgang, ja. Gegenwärtig. Aber diese Wolfgang jetzt ist nicht mehr so. Also all dieses ist natürlich daher wichtig, diese Demut zu entwickeln. Aber ihr heutiges Thema ist Dunkelheit und Unwissenheit. Und die sind die drei Eigenschaften. Unwissenheit, Trägheit und
Schlaf.
Schlaf.
Darf ich dazu nochmal was fragen? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass das transzendentale Wissen unabhängig von allen Kriterien ist. Also das kann zu uns kommen, unabhängig von allen, habe ich das richtig verstanden, von allen Umständen.
Ich habe gesagt, ja, also alle materielle Bedingtheit.
Ja, genau. Das heißt dann aber auch, wenn ich jetzt in Dunkelheit bin, könnte es eigentlich auch zu mir kommen oder kann es dann nicht kommen?
Ja,
also wenn ich jetzt in Dunkelheit, so wie jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Erscheinungsweise der Dunkelheit bin, so wie jetzt hier beschrieben ist, dann könnte dann doch theoretisch auch in dieser Situation das transzendentale Wissen zu mir kommen, weil es doch unabhängig von allen materiellen Umständen ist. Könnte man das sagen? Also
ja, man kann natürlich ein Bhagavad Gita oder irgendein solches Buch mal lesen und dann sagt, was bedeutet diese Seele ist ewig, ist Quatsch. Es ist zu mir gekommen, aber ich habe das einfach aus der Unwissenheit mich handelt und legt das Buch wieder zurück. Mhm.
Das heißt, es wäre gekommen. Es ist gekommen, aber ich habe es nicht erkannt.
Nein, ich habe nicht von kommen gesprochen. Ich habe von es zu verstehen versprochen. Mhm. Zu kommen und dass ich dann empfange, bedeutet, dass ich das verstehe. Das ist nur dann möglich, wenn man sich runterstellt und einfach lässt, dieses Wissen in mir manifestieren. Wenn ich hinsitze und lese 20 Stunden den Bhagavad Gita oder irgendein anderer Text, bedeutet wirklich nicht, dass ich werde diese drei Schritte. Erstmal, dass ich es verstehe. Zweitens, dass ich bearbeite, nur zu verstehen oder diese Information zu sammeln, sage ich nicht aus. Ich muss verstehen und auseinandersetzen, diese zwei. Und dann verwirklichen, beziehungsweise in Tat umsetzen. Diese drei Schritte ist, was eigentlich transzendentales Wissen bedeutet. Wenn alle diese drei Schritte sind nicht vorhanden, dann man kann schon sagen, dass ich habe den transzendentales Wissen nicht empfangen.
Das heißt auch, also in dieser Situation bin ich auch auf keinen Fall demütig. Also in dieser Erscheinungsweise der Dunkelheit kann ich auch nicht demütig sein in dem Fall, sondern oder das schließt sich dann aus, wenn ich
nein, das kann man demütig sein, aber ohne Selbstwürde.
Ach so. Aha.
Das kann sein.
Was ist denn mit Verrücktheit gemeint? Also, gibt's ja.
Verrücktheit bedeutet eigentlich über die Identität, eigene Identität nicht zu wissen. Eine Charakteristika Verrücktheit. Die zweite Charakteristika Verrücktheit ist, die Dinge ohne zu überlegen tun. Der andere ist nicht verstehen, was tatsächlich der Zeit, Ort und Umstand entsprechende Situation ist. Ja. Weil diese drei Faktoren sind in jeder Situation in unserem Leben da, jedem Moment, sind wir mit diesen drei Faktoren konfrontiert. Zeit. Alle unsere Handlungen, es geht um Handlungen jetzt, alle unsere Handlungen muss zeitgemäß sein. Derzeitgemäß. Derzeitig. Alle unsere Handlungen muss auch den Ort gemäß sein. Und Umstand. Was bedeutet Umstand? Welche Menschen sind da? Was für eine Situation befindet in diesem Ort? Ja, wie ist es alles so eingerichtet? So, wenn man die drei Faktoren nicht erkennt ist und einfach handelt, willkürlich überhaupt diese nicht in Acht zu nehmen, das ist auch verrückt. Und warum ist Schlaf, langstündiger Schlaf, einige brauchen das, wenn man sich erholen oder sowas oder schwach ist, sehr viel gearbeitet haben und so. Aber außerdem ist sechs, also hier den 6 Stunden erwähnt, ist für jemand, der in der Erscheinungsweise der Tugend sich befindet. So eine Person braucht nicht viel Schlaf. Oder was heißt nicht viel Schlaf? 6 Stunden schon. Warum ist das so? Was ist eigentlich Schlaf? Was ist Schlaf? Schlaf ist tief Unwissenheit. Warum? Warum nennen wir Schlaf als einen unwissenden Zustand? Weil nicht der geringste Bewusstsein ist vorhanden in dieser Zeit. Nicht mal der Wahrnehmung, dass es existiere. Nicht mal. Jetzt, wir hören, wir nehmen diese Situation, Zeit, Ordnung, Umstand wahr. Ich existiere, ich bekomme Impulse von außen und von mir selbst. Das lässt mich erkennen, dass ich existiere. Aber im Schlaf ist keine solche Dialog und Auseinandersetzung oder die Funktion des Geistes, die mit den Auseinandersetzungen, Ideen, Arbeiten, auch damit unsere Wünsche und unsere Gefühle mit einschließt, wahrnimmt und einschließt. Es ist einfach ein Dasein, wo diese Form von einer Dialog oder diese Form von einer Auseinandersetzung, was bedeutet Auseinandersetzung? Da muss doch 2 Stimmen sein für auseinanderzusetzen. Ja, das ist richtig. Nein, das ist nicht richtig. Und auch diese Verknüpfen von verschiedenen Stücken Ideen, diese Funktion, das alles zu schmelzen oder alles zu schmieden zusammen, da braucht man auch eine ganz bewusste geistige Führung. So, wenn man schläft, dann, wir sind gar nicht, meiste Zeit sind wir gar nicht bewusst, dass wir schlafen. Sind wir gar nicht. Nur vielleicht manchmal im Traum, da erleben wir, und die Träume sind ganz kurz, höchstens 6 Sekunden.
Wirklich?
Ja. So blitzschnell und passiert so viel. Man denkt, ich habe so lange geträumt. Dabei sind die Träume gar nicht lang. ganz kurzfristig. Aber die Eindrücke, die die hinterlässt, die sind natürlich sehr bedeutend. Warum ist Schlaf, Langschlaf oder überhaupt Schlaf, Unwissenheit? Und warum braucht jemand, der in Unwissenheit ist, Langschlafstunden? Ja?
Ja, also ich habe neulich gehört von einem Schlafforscher,
ja?
Der sagte, dass eigentlich für die körperliche oder die Funktion des Schlafs eigentlich zu erfüllen, wir nur 2 bis 3 Stunden Schlaf bräuchten.
Mhm.
Und alles, was drüber liegt, dient dazu, unsere Emotionen zu beruhigen,
mhm.
sozusagen.
Mhm.
Das heißt, wir sind eben in einem Zustand, in dem wir den Geist nicht kontrollieren können und eben voll in dem emotionalen Sumpf stecken.
Ja, eigentlich das ist wirklich wahr. Also 2-3 Stunden ist ausreichend für die körperliche Funktion zu so einem Niveau senken, wo die sich wieder erholen kann. Für die nächste 18 Stunden, sage ich mal, wieder aktiv zu sein. Das war nicht mal schlecht. Aber die Restzeit ist, was übrig bleibt, also 6 oder 8 Stunden, wie man schlägt, sind die Emotionen und Eindrücke, die wir bekommen, zu bearbeiten. Das läuft alles auf dem geistigen Ebene ab. Aber eine unwissende Mensch braucht länger Schlaf. Warum?
Ich kann mir vorstellen, unter anderem, dass jemand in Unwissenheit ja insgesamt auch irgendwie unbewusster lebt, also unkontrollierter. Also ernährt sich vielleicht nicht gut, ist vielleicht mehr nachts unterwegs, Party machen und keine Ahnung, oder ja auch emotional dann stärker involviert, was dann ja auch, also ich weiß nicht, also einfach die Lebensweise so, dass das schon viel macht.
Gut.
Dass man ungesünder
ja, lebt. Ja, aber ganz genau zu sagen, ganz an den Nagelkopf zu hauen sozusagen, ist welche Emotion hier spielt eine drehende Rolle in dem Leben eines, der in Unwissenheit steckt, ist Angst.
Also ist das so eine Weltflucht dann auch?
Einfach, wenn er aufweckt, das erste Gedanken ist eigentlich, wie soll ich mich dies oder wie soll ich mich das, oder also von Angst geprägt.
Mhm.
Und das ist eine der stärkste Emotionen, der in Unwissenheit spürt. Das sind natürlich so viele verschiedene Arten von Emotionen. Ja? Jeder spürt Angst, irgendeine Zeit, gegebene Zeit, Punkt oder so. Das ist, Angst ist, wird immer da sein. Man hat den falschen Verständnis, oder falschen Vorstellung, wie oft in den modernen Psychologie und esoterischen Szene immer wieder hört, ist, man soll Angst vertreiben. Man kann das nicht. Weil Angst ist eine Emotion. Man kann es künstlich, wie einige Zeit ist, unterdrücken. Aber ganz konkret, das zu operieren und rauswerfen aus unserem Geist, es ist nicht möglich. Deswegen Also Veden sagt, dass Angst, wie viele andere Emotionen, soll man dazu nutzen, um etwas zu entstande zu bringen. Etwas soll entweder zum Beispiel ein Kämpfer muss Angst spüren, um sich besser zu verteidigen. Wenn er keine Angst hat, dann verliert er die Sinne, feinfühlige Sinne, die seine Verteidigung zu verstärken. Angst braucht man auch, die richtige Zeit richtig zu nutzen, dass man nicht einfach sich abweichen lässt, verzetteln lässt. Wenn man Angst hat, zum Beispiel, ich muss das bis dahin, meine Hausaufgabe oder was immer das sein, wenn ich diesen Druck nicht habe, dann jeder möchte eigentlich frei werden von Angst. Jeder. Aber es geht nicht. So, Angst muss richtig eingesetzt werden, muss man lernen. Ja. Und daher für einen Kampf, Kämpfer, in Bhagavad Gita geht um einen Kampf. So, hier wird gesagt, dass Angst, dass Tapferkeit ist nicht frei von Angst zu werden, sondern den Angst unter Kontrolle zu bringen. Ein tapferer Mensch verliert nicht den Angst, er lässt das da, weil ich brauche das. Gib mir das richtige Impulse, richtige Information. Also, du bist hier schwach, pass auf, dass ich Rücksicht nehmen kann. Und das gleiche zum Beispiel in den Kampfart, wenn man praktizieren muss, ist das. Man soll jeden Tag, ein Kämpfer soll sich jeden Tag in seiner Meditation lernen, wie man stirbt, wie man stirbt, muss das lernen. Die geistige Disziplin, um den Körper aufzugeben, das lernt man. Und gleichzeitig lernt man auch in den Geist, wie man sich verteidigt. Das ist kein Widerspruch. Soll jederzeit bereit sein, in einen Kampf zu verlieren und sterben, aber soll jederzeit bereit sein, zu besiegen. Du wolltest was sagen?
Ja, nochmal zu dem Schlaf. Also bedeutet dann, dass jemand, der viel schläft, also dass diese Angst lähmt quasi dann. Also dass das so viel Angst ist in Unwissenheit, dass es schon untätig macht wieder, oder?
Ja, weil Angst löst. Bitte?
So eine Starre irgendwie. Also so
eine löst Adrenalin in den Körper aus. Es verbreitet sich. Und Adrenalin kann unser Körper nur zu einem bestimmten Maß es verkraften. Darüber hinaus wird es giftig, toxisch. Und diese Toxik oder Gift ist, was uns dann starr macht. Können wir nicht mehr bewegen oder kann Impuls haben. Es greift auch unsere die Gehirnimpulse an, weil die Gehirnimpulse, die elektronische Impulse, wird gesendet über den Blutströmungen und den Nerven. Vor allem das Nervensystem verbreitet den Impulse, dass wir im Geist, in dem Gehirn, also jetzt ist rein biologisch gesehen, dass Gedanken ist immer, dass eine bestimmte Zelle, Gehirnzelle, durch einen elektronischen Impuls aktiviert wird. Und wenn der Körper diese Befehl des Gehirns übersetzen muss ins Handlungen, Aktionen, dann verbreitet diese Information über den Netzwerk des Nervensystems. Aber wenn das zu viel Gift im Körper ist, dann sind diese Nervensysteme auch gelähmt. Und dann führt das wieder zurück. Der Impulse findet nicht mehr statt. Richtig.
Gegenseitig. Ich habe neulich gelesen, wir hätten eigentlich alle ein krankes Nervensystem, auch die, die es nicht wissen, weil die Schwingungen eigentlich zu niedrig sind. Also gesamt gesehen und daher ist es ja für den Einzelnen auch schwierig, da rauszukommen.
Also meinst du wegen der Weltverschmutzung, die Klima, also der Atmosphäre?
Oder weil sich die Menschen mit so nicht mit höheren Dingen beschäftigen und so weiter. Stimmt das dann so? Also
ja.
Dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn man sich da nicht wohlfühlt, dass man dann lieber in die Kneipe geht, anstatt dahin zu gehen, wo die Energien so ein bisschen sauberer sind. Mhm. Oder man weiß, viele wissen ja gar nicht, wo sie hingehen könnten. Mhm. Ja. Mhm. Könnte das auch die Ursache von Depression sein, was du beschrieben hast? Was wir so als Depression bezeichnen, weil das kommt mir gerade so bekannt vor.
Ja.
Gerade diese Lähmung und auch dieses
Mangel. Also Angst verursacht Depression. Hm. Angst für alles. Angst für das Leben. Hm. Ja, Angst für einfach die kleinsten Dinge zu unternehmen. Entweder findet man überhaupt keine richtige Sinn, zu was man macht. Und warum mache ich das täglich? Und es ist eine Öde oder was immer das sein mag. So diese Art von Denken führt auch zu Depressionen, sowie auch Angst. Und dann eine Person, der sehr von Angst geprägt ist, ohne äußere Impulse oder Rauschmittel oder was immer das sein mag, sich wieder aufzumuntern oder sich einfach gewisse Zeit des Angstzustands zu vergessen, ist nicht in der Lage, etwas zu unternehmen. So, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil natürlich, das sind andere, wie du erwähntest, zum Beispiel, nicht wissen, was zu essen, nicht zu essen. Und sie essen meistens sehr alt, vergeudete, verfaultes Essen, stattdessen frisches Essen. Das ist auch ein Zeichen von jemandem, der in Unwissenheit ist. Es ist egal, was er isst. Und es ist egal, in welcher Zeit, was sie isst. Zum Beispiel. Das ist auch ein Faktor. Aber die sind nicht alle da erwähnt. Das sind diese drei Punkte. Das ist die, genau auf diese drei Punkte ruht sozusagen die Unwissenheit-Charakteristika. Die kann man sich auf diese drei richtig einschränken. Ja. Schlaf, viele Stunden Schlaf. Träge. Was heißt träge? Träge heißt nicht nur körperliche Träge. Es ist hier eigentlich, Trägheit ist eigentlich das geistige Zustand. Nicht zu wissen, was zu unternehmen. Das ist auch träge. Ich weiß nicht, was zu machen. Also diese nicht zu wissen, was ich in diese Zeit unter diesem Umstand und in diesem Ort machen soll. Das ist auch Klarheit. Ich lasse meinen Geist nicht Austausch pflegen mit diesen drei Kriterien oder Faktoren. Ich betäube meinen Geist. Das ist Trägheit. Faulheit, ja, aber ich dachte, Faulheit ist mehr eine körperliche Eigenschaften. Aber ja, Faulheit auch.
Darf ich gerade nochmal? Trägheit und Faulheit muss nicht zwangsläufig zusammengehen in dem Fall. Sein,
ich weiß nicht, also
Geist
das ist natürlich so eine wortliche Unterschiede. Ich glaube, die bedeuten gleich. Also Trägheit ist gleich wie Faulheit, oder nicht?
Naja, man könnte sagen, jemand ist wahnsinnig aktiv, aber im Denken eigentlich nicht sehr flexibel. Als wenn jemand jetzt viel arbeitet zum Beispiel. Es kommt darauf an, was er auch arbeitet, aber es kann auch einförmig sein. Und er macht sehr viel und es gilt als fleißig. Aber er ist eigentlich von seiner Denkstruktur eingefahren.
Das ist, also, eine, das ist Trägheit.
Das ist dann wieder Trägheit. Also da könnte man sagen...
Wogegen der Philosoph, der sich hinsitzt für Stunden lang über einen bestimmten Punkt auseinandersetzt, aber tut nicht. Aber hier... ist aber nicht träge, ist faul. Kann man sagen.
Was heißt da, weil da steht, bindet die bedingte Seele? Warum ist das, steht dann da bedingte Seele?
Bedingte?
Ja.
Bedingte bedeutet, wir sind doch durch unsere Körper bedingt zu den materiellen Umständen und Gesetzen. Bedingtheit bedeutet keine Freiheit, keine Unabhängigkeit.
So, also bedingte Seele, weil wir sie noch nicht erkannt haben.
Genau. Hm. Das ist aber die Frage, die ich gestellt habe, ist nicht unbedingt für dein Niveau, sondern es ist eine allgemeine Frage. Und für deine allgemeine Frage braucht man nicht sofort seine persönliche einzubringen. Natürlich, wir sind alle, wir haben auch, ich habe auch Kopf nicht gesehen. Aber ich weiß ganz sicher, das ist klar. Die Frage war, mehr den Anstoß zu geben, dass man diese Antwort bekommt, dass es ging um Demütigkeit. Und daher dienen, ist nicht immer mit Demut verbunden. Demut ist eine geistige Haltung. Wogegen dem Dienen ist ein körperlicher Dienst. So, da ist wirklich in dem Sinn ein Unterschied. Das wollte ich einfach. Ja.
Dienen ist eine Tätigkeit eigentlich.
Genau.
Darf ein demütiger Mensch sich auch mal selbst was ausdenken? Irgendwie was ausprobieren?
Ausprobieren?
Ja.
Was dann?
Na, sagen wir, ich habe irgendwie einen Bergkristall und kann ihn wahrnehmen und sage, naja, ich probiere mal aus, den nachts neben meinem Kopfkissen zu stellen. Vielleicht passiert da irgendwas, reinigt mich oder so, aber.
Was hat
mir,
das?
Es hat mir niemand gesagt, mach dies und das, aber ich probiere es mal aus. Und vielleicht. Tut es mir gut und ich kann das benutzen und es tut auch anderen gut oder es tut mir nicht gut, aber ich muss doch irgendwo auch schöpferisch sein dürfen.
Ja, wie gesagt, das Demut ist wirklich eine geistige Haltung. Und in dieser Haltung, man kann alles tun, ohne es zu zeigen, dass du demütig bist oder nicht. Aber nur du erkennst das. Du weißt, ich bin Demut, ich akzeptiere meine bescheidene Stellung und Position und meine Beschaffenheit, dass ich abhängig bin, ne, und so weiter und so weiter. So, das ist eine Haltung. Aber aus dieser Haltung, wenn du etwas machst, die offensichtlich nicht demütig anschaut, zum Beispiel ein Armeebefehlsgeber, kann der demütig sein, aber er darf nicht in einem Kriegsfeld einfach schweigen und keine Befehle geben, weil er demütig ist. Weil Befehl zu geben ist eigentlich eine Handlung von oben herab. Du machst das. Na, das ist eine Befehl. Aber trotzdem kann er demütig sein. Es ist eine Haltung. So, man kann nicht immer die äußere, sage ich mal, Handlung in jedem äußeren Handlung unsere demütige Haltung zum Ausdruck bringen. Dafür ist das nicht gemeint. Das ist ganz zwei verschiedene Kriterien. Einer ist eine geistige Haltung, die man entwickelt nur durch Wissen. Und wie wir mit unserem Leben umgehen und verschiedene Verantwortung, Verpflichtungen und so weiter wie ausführen muss. Das können wir immer noch weitermachen, egal in welche Position oder Situation wir uns finden. Und trotzdem sind wir demütig. Es ist eine Haltung. Geistige Haltung.
Kann man dann eigentlich nur Gott dann richtig demütig gegenüber sein oder auch unseren Mitmenschen?
Auch unsere Mitmenschen. Eigentlich soll man alle Menschen gegenüber respektvoll sich verhalten. Respekt erweisen. Das ist schon etwas Ding.
Respekt ist eine Art Demut.
Wenn man stolz ist, sage ich mal, das Gegenteil, wenn stolz ist, wer bist du? Da lasse ich dich mich Respekt erweisen. Aber ich beuge vor keiner hin.
Wahrscheinlich keine kein großes Rolle. Für Islam ist das kein besonderer Wert, dann die Demut oder.
Du, das glaube ich nicht. Im Islam auch Demut spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Identität einer reinen Muslime ist der Diener Gottes.
Aber nur Gottes, also nicht den Menschen.
Ja, das weiß ich nicht. Also das, ich meine, ob das wirklich betont ist, das weiß ich nicht. Aber ja, wenn man demütig ist, dann ich glaube, soll man auch demütig andere Menschen gegenüber sein und respektieren. Ich glaube nicht, dass das Koran dagegen was sagt, wenn man respektvoll mit jedem Menschen umgeht. Weil ich habe wirklich nicht so viel gelesen, dass ich was sowas aussagen kann oder mit Überzeugung. Aber in den vedischen Schriften ist es zum Beispiel in der Bhagavad Gita ist es eine sehr wichtige Eigenschaften. Eine der wichtigsten. Und zum Beispiel vor dem Krieg fing an. Arjun, der Helden, war der Gegner seiner Meister, der ihm das gesamte Kampfkunst beigebracht hat. Das heißt Dronacharya. Er war sein Gegner auf der anderen Seite. Sogar war er, Dronacharya, der General. Und Arjuna, bevor das die Kampf fing an, wie es gewöhnlich ist für einen Kämpfer, Respekt zu erweisen zu seinem Meister, er nahm ein Pfeil aus seinem, wie sagt man, Schachtel?
Köcher.
Und schießt sein Pfeil und ist diese Pfeile, zwei Pfeile gleichzeitig genau vor seinen Fuß gelandet, sein Meister, also Dronacharya. Was war dieses Zeichen? Ich beuge mich vor dir für alles, was du mir beigebracht hast. Ich fasse deinen Fuß. Weil in den indischen Traditionen, wenn man den Fuß fasst, das ist eine, die man zu jemandem, der Respekt erweisen möchte, fasst den Fuß an. Und Dronacharya, sein spiritueller Meister, Kampfmeister, schießt er auch einen Pfeil, die nur sein Kopf berührte. Ich segne dir, dass du mich besiegen kannst. Warum ist das Segnung? Die Segnung ist nicht, dass du verlierst. Segnung gibt man nicht, um dass man das verliert. Dass du, weil, wenn du winnst, besiegst, das ist meine große wie sagt man, ich bin stolz, dass ich so eine Studentin bin. Das ist auch Demut. So, es ist, also Demut ist ziemlich betont in Bhagavad Gita und daher und diesen Respekt zu erweisen zu jedem, eigentlich. Das ist eine der wichtigsten geistige Haltung, die man entwickeln muss, überhaupt den spirituellen Weg, an den spirituellen Weg zu entwickeln. Weil letztendlich, wenn man denkt, Gott und ich, dann ist es wirklich eine Arroganz, eine Art von Arroganz. Gott und ich. Aber wenn man versteht, dass alle sind genauso von Gott geliebt wie ich, und über diese Beziehung, dass jeder Gottes Kinder sind, und das in der Gita wird auch sowas erwähnt, dass ich bin der samenschenkende Vater von alle Wesen, dann durch diese Verbindung mit Gott ist man automatisch sehr respektvoll alle Wesen gegenüber. Und hier gibt es auch ein Vers, dass wir werden vielleicht irgendwann auch lesen. Das ist ganz interessant. Das ist ich finde das jetzt nicht gleich, dass eine der, richtig gelehrt ist, eine Gelehrte, man mit heißt das, er sieht der Kuh, der Hundesser, und Elefant, alle gleich, mit gleichem Respekt. ich bin noch zu sprechen.
Gibt's noch Fragen?
Ja.
Wo kommen die 6 Stunden Schlaf her? Wir sprechen ja immer von 8 Stunden Schlaf. Und 6 Stunden Schlaf.
Gut, also 6 Stunden.
Ayurveda oder?
Ja.
Ja.
Ja. Das natürlich richtet sich nach der Erscheinungsweise. Jemand, der in der Erscheinungsweise der Tugend sich befindet, braucht wirklich nicht mehr oder länger als 6 Stunden, kann auch weniger schlafen. Mhm. Jemand dann eben etwas länger braucht, dann ist vielleicht eine Leidenschaft.
Ja, ich glaube, hier sagt eben jeder Arzt, sagt 8 Stunden Schlaf. So. Mhm.
Gut, zwischen 6 und 8 lachen, lass uns doch einigen. Hier von Erfahrung kann ich sagen, dass in diesem Alter man kann auch 3-4 Stunden schlafen und nicht müde sein oder fühlen. Ältere Leute brauchen nicht so viel Schlaf, obwohl die sich hinlegen, mhm. Na, die schlafen aber nicht sehr lange. Die brauchen weniger Schlaf.
Ist ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auch, ist ja eigentlich auch komisch. Eigentlich denkt man, der Körper wird älter. Also ich meine, die Zellen im Schlaf werden ja auch viele Zellen erneuert und sowas. Ne? Also, und mhm. Das ist ja bei alten Leuten nicht mehr so. Hat das auch damit zu tun?
Ja, auch zum Beispiel. Die Zellen erneuert sich nicht mehr nach einer gewissen Zeit.
Die zerfallen dann mehr.
Ja.
Na, wenn der Geist also geil ist und das Leben ist toll, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Regeneration, nicht mehr so viel Emotionen, weil man ist ja einen Tag wieder anders, so denke ich. Naja, so, es entsteht Gelassenheit irgendwie. Es ist nicht mehr so viel neu und nicht mehr so aufregend. Und ab welchem Alter bitte?
Keine Ahnung.
Das ist aber verschieden. Man kann da nicht festlegen. Also.
Nee, als mögliche Erklärung dafür, dass man, keine Ahnung, ab 50, 60, 70 weniger Schlaf braucht.
Ja.
Mittagsschlaf wird zugerechnet? Ich kann mal Mittagsschlaf.
Stimmt. Viertel vor 9.
Ja, die Kinder machen das auch, ne?
Die müssen. Die wollen manchmal gar nicht. Die müssen trotzdem.
Ich habe mal eine andere Frage. Wo kommt denn die Dunkelheit hin? Also die Erscheinungsweise der Dunkelheit, dass Menschen dann in diese Trägheit oder Verrücktheit kommen.
Also Dunkelheit ist mit Unwissenheit verbunden.
Ja.
Ja.
Aber woher kommt es, dass der Mensch dann unwissend ist?
Und woher kommt denn Dunkelheit, meinen Sie? Nein, verstehe ich nicht.
Ja, wo kommt es denn her? Wie entsteht es denn?
Die Dunkelheit?
Ja.
Nicht zu wissen. Mhm. Dunkelheit ist wie zum Beispiel, wenn man sich in ein dunkles Gelände sich befindet, findet man den Weg gar nicht.
Aber die Dunkelheit muss ja erstmal entstanden sein. Also man ist ja in dieses dunkle Gelände gegangen.
Nein, wir sind in Dunkelheit geboren.
In Dunkelheit geboren?
Ja.
Ich denke, was ist, es ist umgekehrt, dass man...
Nein, also Dunkelheit wie Unwissenheit, also jeder ist in Unwissenheit, Illusion geboren. Jeder Mensch. So.
Aber sagt man nicht immer, dass also die Kinder, also wenn man geboren ist, dann ist man erstmal, also dann ist es rein, dann ist man unschuldig und dann sich das Ganze entwickelt?
Gut, also unschuldig ist nicht gleich wie rein.
Nein, aber es,
und unschuldig ist nicht gleich wie wissend. Eine Person kann unschuldig sein, aber trotzdem in eine unwissende Wesen sein. Also meistens sind Tiere sehr unschuldig. Erziehung.
Und die Erziehung, genau. Und die genetische Anlage.
Genau. Also Dunkelheit ist nicht als farblich dargestellt, sondern einfach nicht zu wissen, den Weg weder sich den Weg aus der Unwissenheit und noch das in Dunkelheit zu sein, ist, wo man nicht weiß. Zum Beispiel, er war total in Dunkelheit. Zum Beispiel, ich war in Dunkelheit über diese Tatsache. Also nicht zu wissen, ist auch dann als Dunkelheit bezeichnet.
Wenn es mich aber dann zu dem Wissen zieht, dann ist es nicht Gnade, sondern ist es Karma.
Aus der Dunkelheit. Karma nicht nur, also Karma spielt natürlich eine Rolle, Erziehung auch und den Selbstbemühen auch. Also das sind ein paar Faktoren, würde ich sagen, und nicht nur auf Karma es beziehen oder überlassen.
Ich habe eine Frage zu der Entwicklung in die Tugend oder es ist ja so, man kann ja, es ist so, man kann nicht stillstehen. Also wenn ich sage, keine Ahnung, ich habe jetzt einen bestimmten Punkt in meiner Entwicklung erreicht, es ist so, die Unwissenheit, die zieht von alleine, da muss ich nicht viel tun, um da reinzukommen. Und die Tugend, da muss ich mich für anstrengen, um da hinzukommen. Und wenn ich jetzt sage, ich tue jetzt aber nichts mehr, ich bewege mich jetzt nicht weiter, dann sacke ich automatisch wieder nach unten. Ist das so?
Genau, weil um das zu verstehen, müssen wir erkennen, dass Seele oder Geist ist Dynamik. Mhm. Und daher ist es ständig am Bewegen. So, diese Form von stagnieren oder statistisch zu sein, es gehört nicht zu der Natur der Seele oder dem Geist. Kann nicht statisch sein. Entweder vorwärts oder rückwärts. Oder seitenwärts.
Noch Fragen?
Ja. Es ist viel hinten und vorbei. Schauen Sie.
Das würde ich sagen. Wir beschließen heute. Das ist alles, was wir heute beschließen.
Ja. Ich glaube, wir haben schon einen guten Runden gehabt, oder?
Ja.